Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Regen und Schneeschmelze lassen den Malheur über seine Ufer treten und die Überschwemmung bringt für alle Not und Gefahr. Reinecke, der Fuchs, will das für sich ausnutzen. Es ist die Zeit vom 1. bis zum 4. Mai. Mehrere Tage lang raste ein fürchterliches Wetter in der Gegend nördlich von dem Mälarsee. Der Himmel war ganz bedeckt, der Wind heulte und der Regen strömte herab. Menschen wie auch Tiere wussten, dass das mit dazugehört, wenn es Frühling werden soll, aber trotzdem fanden sie, dass es kaum zu ertragen sei. Als es einen Tag geregnet hatte, fingen die Schneemassen in dem Tannenwald allen Ernstes an zu schmelzen, und in die Frühlingsbäche kam Fahrt. Alle Wasserlachen auf den Höfen, das stillstehende Wasser in den Gräben, das Wasser, das zwischen den Grasbüscheln im Moor und Sumpf hervorquoll, alles geriet in Bewegung und suchte einen Weg nach den Bächen herauszufinden, um mit ins Meer hinausgenommen zu werden. Die Bäche liefen so schnell sie konnten und nach den Mälarflüssen hinab, und die Flüsse taten ihr Bestes, um den Mälarwassermassen zuzuführen, aber dann warfen alle die kleinen Seen in Uppland und im Bergwerksdistrikt an einem Tag die Eisdecke ab, so dass die Flüsse sich mit Eisschollen anfüllten und plötzlich bis an ihre Ufer stiegen. Und so groß wie die Flüsse nun gewonnen waren, stürzten sie sich in den Mälarsee, und es währte nicht lange, bis so viel Wasser da hineingelaufen war, dass er auf keine Weise mehr aufnehmen konnte. Der Strom unten am Auslauf wurde stark, aber der Nörström ist ein enges Fahrwasser, und er konnte das Wasser nicht so schnell wie nötig durchlassen. Obendrein raste ein östlicher Sturm, so dass die Wellen des Meeres in starker Brandung gegen das Land getrieben wurden und sich gegen den Strom stellten, der süßes Wasser in die Ostsee führen wollte. Da nun die Flüsse der Mälar unaufhörlich neues Wasser zuführten und der Strom nicht imstande war, es fortzuführen, blieb dem großen See nichts weiter übrig, als über seine Ufer zu treten. Er stieg sehr langsam, ganz als sei er unwillig, seinen schönen Ufern Schaden zuzufügen. Da diese aber fast überall niedrig sind und schwach abfallen, währte es nicht lange, bis das Wasser viele Ellen weit ins Land hineingelangt war. Und mehr gehörte nicht dazu, um die größte Verwirrung anzurichten. Der Mälar ist etwas ganz für sich. Er besteht aus lauter engen Fjorden, Buchten und Sunden. Nirgends breitete er sich zu großen sturmgepeitschten Flächen aus. Es ist, als sei er nur zu Vergnügungsreisen und Lustfahrten und fröhlichen Fischzügen geschaffen. Und er hat so viele schöne, bewaldete Inseln, Werder und Landzungen. Nirgends zeigte er uns kahle, nackte, windzerzauste Ufer. Es ist, als habe er sich nie gedacht, dass sie etwas anderes tragen sollten als Lustschlösser, Landhäuser, Herrenhöfe und Vergnügungsorte. Aber vielleicht gerade, weil er sich in der Regel so sanft und freundlich zeigt, entsteht so ein Spektakel, wenn er hin und wieder einmal im Frühling sein lächelndes Gesicht ablegt und zeigt, dass er allen Ernstes gefährlich sein kann. Da es nun so schien, als wolle er eine Überschwemmung veranstalten, wurden alle Boote und Präme, die den Winter über ans Land gezogen waren, in größter Eile gedichtet und geteert, um so schnell wie möglich in den See gesetzt zu werden. Die Waschbrücken wurden an Land gezogen und die Brücken auf den Landstraßen wurden ausgebessert. Die Bahnwärter, die die Aufsicht über die Eisenbahnstrecken am See entlang hatten, gingen ununterbrochen auf den Schienen hin und her und wagten weder Tag noch Nacht zu schlafen. Bauern, die Heu oder dürres Laub auf den flachen Werdern in Scheunen aufbewahrt hatten, beeilten sich, es an Land zu schaffen. Die Fischer nahmen ihre Reusen und Netze herein, damit sie nicht von der Überschwemmung weggespült werden sollten. An den Fährstellen wimmelte es von Reisenden. Alle, die ausreisen oder nach Hause wollten, beeilten sich, solange sie noch sicher sein konnten, dass die Überfahrt nicht unterbrochen war. In der Nähe von Stockholm, wo am Ufer ein Landhaus neben dem anderen liegt, war die Geschäftigkeit am größten. Die meisten Villen lagen freilich hoch oben an Land, dass für sie keine Gefahr vorhanden war. Aber bei jeder Villa war ja eine Badebrücke und ein Badehaus, und die mussten in Sicherheit gebracht werden. Doch nicht nur die Menschen wurden unruhig, wenn der Mälar anfing, über seine Ufer zu treten. Die Enten, die ihre Eier zwischen das Gesträuch am Strande gelegt hatten, die Wasserratten und die Spitzmäuse, die am Ufer wohnten und kleine, hilflose Jungen im Nest hatten, alle waren in großer Not. Selbst die stolzen Schwäne wurden ängstlich, dass ihre Nester und Eier zerstört werden könnten. Und das waren keine unnötigen Sorgen, denn mit jeder Stunde, die verging, stieg der Mälar. Den Weiden und Erlen, die am Uferrande wuchsen, ging das Wasser schon hoch an den Stämmen hinauf. In den Gärten war das Wasser eingedrungen und wühlte in den Gemüsebeeten auf seine eigene Weise herum, und auf den Roggenfeldern, die so lagen, dass es dahin zugelangen konnte, richtete es großen Schaden an. Mehrere Tage lang fuhr der See fortzusteigen. Die flachen Wiesen rings um Gripsholm standen unter Wasser, so daß das große Schloss nicht nur durch einen schmalen Graben, sondern durch breite Sunde vom Lande getrennt war. In Strängnäs wurde die schöne Strandpromenade in einen brausenden Fluss verwandelt, und in Westnors bereitete man sich darauf vor, in Booten durch die Straßen zu fahren. Ein paar Elchen, die auf einem Werder im Mälar überwintert hatten, war ihr Wohnort unter Wasser gesetzt, und sie kamen an Land geschwommen. Ganze Holzlager, Unmengen von Planken und Brettern, eine Masse Braukübel und Wassertonnen waren ins Treiben geraten, und überall waren Leute auf ihren Booten aus, um zu bergen. In dieser beschwerlichen Zeit schlich Reineke Fuchs eines Tages in einem Birkenhain herum, der eine Strecke nördlich vom Mälar lag. Wie gewöhnlich dachte er an die Wildgänse und an Däumling und sann darüber nach, wie er es anstellen sollte, sie zu finden, denn er hatte ihre Spur ganz verloren. Als er so recht mutlos war, erblickte er die Senttaube Aga, die auf einem Birkenzweig saß. »Gut, dass ich dich treffe«, sagte Reineke. »Du kannst mir vielleicht sagen, wo Akka von Kebnekaise und ihre Schar sich augenblicklich aufhalten.«
»Es ist ja nicht unmöglich, dass ich weiß, wo sie sind«, erwiderte Aga, »aber ich habe durchaus nicht die Absicht, es dir zu sagen.«
»Das ist ja schließlich auch einerlei«, entgegnete Reineke, »wenn du ihnen nur einen Gruß überbringen willst, den ich für sie habe. Du weißt, wie schlimm es in diesen Tagen am Mälar aussieht. Da ist eine große Überschwemmung und das große Schwanenvolk, das in Hjelstavastiken wohnt, ist in großer Gefahr, da seine Nester und Eier zerstört werden. Aber der Schwanenkönig Ktakla hat von dem Männlein gehört, das mit den Wildgänsen reist und für alles Rat weiß, und er hat mich hierher gesandt, um Akka zu fragen, ob sie nicht mit Däumling hierher nach Jelstaviken kommen möchte.
»Den Gruß kann ich ja überbringen«, sagte Agar. »Aber ich begreife freilich nicht, wie der kleine Knirps den Schwänen sollte helfen können.«
»Das weiß ich auch nicht«, sagte Reineke. »Aber er übernimmt ja alles Mögliche.«
»Es wundert mich auch, dass Takla seinen Gruß an die Gänse durch einen Fuchs entsendet«, wandte Agar ein.
»Du hast ganz recht, wir sind ja sonst Feinde«, sagte Reineke mit sanfter Stimme. »Aber wenn die Not so groß ist, muss man einander helfen. Trotzdem ist es wohl besser, wenn du Agar nicht erzählst, dass du den Gruß durch einen Fuchs erhalten hast. Denn sie ist mir gegenüber ein wenig misstrauisch.«